Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Ich bin Stammtischphasen.
Denn heute dreschen die noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir wie immer Kuba, moin.
Was geht ab, Nico? Wie geht's dir? Du bist endlich wieder gesund, habe ich gehört.
Ja, genau. Weitestgehend. Ich hatte wirklich so ein paar Tage, in denen meine Stimme schlichtweg nicht da war. Ich hatte so eine heftige Mandelentzündung, dass ich nicht reden, nicht schlucken, nicht sprechen und nicht schlafen konnte. Atmen war auch ein bisschen, reden und sprechen das Gleiche, aber atmen war auch ein bisschen schwierig zwischendurch. Also und das mir, kannst du dir vorstellen, wie ich da vor mich hin vegetiert habe.
Beste Voraussetzungen, um deinen Job auszufüllen, ne?
Ja, genau. Einfach mal die Klappe halten ein paar Tage. Aber von so einer Mandelentzündung lasse ich mich doch nicht hier umwerfen. Deswegen sind wir wieder da, zum zweiten Mal eine kleine Pause gemacht, machen aber natürlich heute wieder einen Stammtisch mit illustren Gästen, die du da eingeladen hast, Kuba. Kannst du das dazu sagen?
Ja, natürlich kann ich was dazu sagen. Unser erster Gast wuchs in der Nähe von Nürnberg auf. Ich hatte im Vorgespräch herausgefunden, oder ich hatte in der Recherche geschrieben, dass er aus München kommt. Das war aber eine Fehleinschätzung.
Böser Fehler auch, ne? Nürnberg und München, wow.
Ja, du weißt, wie das als Hamburger ist, ne?
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall schrieb er seine ersten Texte schon als Teenager, dann hat er mit einem Studium begonnen, dann hat er die Musik ein bisschen schleifen lassen, aber wie der Zufall es so will, traf er dann bei Radio 8000, das ist ein Münchner Internetradio, lernte er die Drunken Masters kennen und es folgte eine erste Zusammenarbeit mit den Drunken Masters namens Ibrahimovic, daraus wurde sogar auch noch direkt ein Remix gemacht, zusammen mit Casper und A zum J, auf jeden Fall illustre Feature-Gäste, würde ich sagen. Und letzterer, A zum J, ist auch einer von zwei Feature-Gästen neben Nura auf seinem Debütalbum Felly, welches diesen Freitag erscheint. Wir begrüßen dich recht herzlich. Felly, was geht?
Hey, was geht's?
Zufrieden mit der Anmoderation?
Ja, das Radio heißt bloß 80.000, aber dieser Fehler wird oft gemacht, von okay. Daher alles cool.
Können wir nicht wissen. So, ja, und unser zweiter Gast. Unser zweiter Gast ist Joe von den Drunken Masters, kommt aus dem Allgäu. Ich hoffe, dass diese Info richtig ist. Falls nicht, korrigiere mich bitte. Interessierte sich schon als Jugendlicher fürs Auflegen und Produzieren, gründete 2007 zusammen mit Chrissy die Drunken Masters. Anfangs traten die beiden noch zusammen, nicht zusammen, sie traten schon immer zusammen auf, aber erstmal live auf. Dann durch Remixe zu Caspers So Perfekt und KIZs Urlaub fürs Gehirn wurde das Duo dann deutschlandweit bekannt. Und ja, wenn er aktuell nicht auf irgendwelchen großen Festivals wie es mit dem Splash oder dem Rock am Ring spielt, produziert er fleißig, unter anderem auch für das neue Felly-Album. Und auch dich begrüßen wir herzlich. Was geht, Joe?
Hello, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ist ja insgesamt dann auch eine, sagen wir mal so, Zeit, in der du nicht so viel auf Festivalbühnen rumspringen kannst. Insofern scheint es ganz gut gepasst zu haben, dass du ein bisschen Zeit hast, um hier vorbeizukommen.
Ja, es hat sich abgezeichnet, dass wir jetzt eigentlich wieder Shows spielen können, aber...
Ach echt?
Die Pläne wurden jetzt irgendwie auch schon in den letzten 2-3 Tagen wieder zunichte gemacht, was ärgerlich ist.
Was macht das mit dir?
Irgendwie, es ist so, wie soll ich das sagen? Das ist so zermürbend, weil seit 2 Jahren ist immer so, in 3 Wochen sieht's besser aus, in 3 Wochen sieht's besser aus. Und dann sieht's mal ein kleines bisschen besser aus und dann ist so, ja, in 3 Wochen können wir jetzt wirklich was machen, dann sieht's wieder scheiße aus. Und es ist nicht so, es gibt nicht so diesen einen Zeitpunkt, wo es heißt, ey, jetzt in 2 Jahren ist Corona vorbei, da geht's wieder los. Weißt du so? Es ist einfach immer, dann gibt's Tests, dann kann man wenigstens wieder seine Eltern besuchen, dann kommt die Impfung, dann, weißt du, es ist immer so dieses Ungewisse, ab wann ist der Zeitpunkt, wo es wieder ansatzweise irgendwie normal wird. Man hat immer so das Gefühl, der ist nicht mehr weit weg, aber man hat halt einfach schon seit fast 2 Jahren jetzt immer so das Gefühl, es ist bald vorbei, aber irgendwie ist es wahrscheinlich nie vorbei. Das ist zermürbend ein bisschen.
Ja, die Erkenntnis, dass es immer bei uns bleiben wird, ist, glaube ich, klar. Der Umgang damit wird das entscheiden, ne? Und damit dann auch der Weg dahin. Und der ist ziemlich langatmig. Ihr habt Themen mitgebracht, die ich natürlich irgendwo mit einfließen lassen möchte. Und ehrlicherweise, Joe Steins, was relativ gut gleich dazu passt. Denn diese 2 Jahre sind ja auch für KünstlerInnen keine einfache Zeit gewesen. So, was so den das eigene Geschäft angeht, dann aber auch die Kreativität. Und so ein bisschen darüber wolltest du eigentlich reden, ne? Erzähl mal ein bisschen, aus welchem Blickwinkel du mit dem Thema gekommen bist, dann können wir es nämlich einordnen.
Also, wie habe ich das nochmal formuliert? Kannst du es nochmal vor?
Wie kann man Kreativblockaden überwinden?
Genau, also ich wollte eigentlich das Thema mitbringen und erstmal euch fragen, wie ihr da an die Sache rangeht, weil es gibt da wahrscheinlich 1000 Wege und jeder muss da irgendwie was für sich selber finden und ich denke, da gibt's 1000 Lösungen, wollt auch einfach mal in die Runde fragen, wie machst du das zum Beispiel, Nico? Oder Kuba, wenn ihr jetzt kreativ an irgendwas arbeiten müsst und jetzt vielleicht nicht in der Stimmung seid, wie geht ihr da vor, oder?
Ja, es ist schon ganz spannend. Ich hab für mich selber gemerkt, um kurz da mal vorzugehen, obwohl ich mich bei weitem nicht anmaße, das zu vergleichen mit dem, wenn ich Musik machen will und am Ende da eine Platte bei rauskommen soll oder irgendwie sowas. Aber dass diese Corona-Pause schon bei mir zu so einer Pause geführt hat, ganz am Anfang, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, vor so anderthalb Jahren. Knapp schon. Und das für so ein Sortieren und damit aber auch für ein Neudenken gesorgt hat. Und ich bin jeher eigentlich jemand, der gar nicht so Blockaden kennt, weil ich dazu immer zu sehr nach vorne gucke. Und wenn ich aber merke, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter, eine Tür ist zu oder ich bewege mich da in so einem Leerraum oder das dreht sich immer im Kreis, das Karussell, auf dem ich da sitze, dann steige ich so imaginär einfach aus und suche mir einen neuen Spielplatz und gehe auf eine andere Ebene und merke dadurch, dass sich alles wieder bewegt. Und ich glaube, das ist so, um die Frage zu beantworten, mein Schutzmechanismus, um so Blockaden aufzulösen. Aber ich, ehrlicherweise, ihr seid Künstler, bei euch muss das ja fast noch härter sein manchmal.
Naja, also prinzipiell kennt Joe, glaube ich, meine Struggles manchmal, aber ich glaube, während Corona habe ich so einen kleinen, so eine kleine Blockade, die ich selber hatte, damit aufgearbeitet, dass ich wie an so einem Handwerk einfach weitergemacht habe. Ne? Also ich habe mir oft gedacht, ja, früher, da, Kuba hat es vorhin gesagt, so als Teenager habe ich angefangen zu schreiben, habe ich so krasse Sachen geschrieben. Ich kann das nicht mehr anhören, weil es nicht mehr gibt, aber ich habe so das Gefühl, das war alles viel krasser. Und über Corona war es so, dass man unfassbar viel Zeit hatte, Dinge zu tun, ja, also musikalisch aktiv zu sein. Und wir haben so viele Skizzen gemacht, so viele dann auch Schreibübungen, halbe Stunde Beat bauen, halbe Stunde schreiben, egal was dir in den Kopf kommt. Und dann kommst du immer wieder, immer mehr in dieses Handwerk rein.
Ja, und das war sowas, wo ich mit den KZ-Jungs so rausgefunden habe, dass relativ viel entsteht, wenn man einfach macht und es einfach so aus Spaß macht, weil man hat ja früher angefangen, Beats zu bauen aus Spaß, weil es einfach Bock macht. Genauso hat man Bock zu rappen. Es ist so erstmal relativ egal, was das für ein Beat ist, mit dem man da baut oder was man rappt und so, haben wir uns halt immer so versucht, so ein zeitliches Limit zu setzen und haben dann angefangen einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, ich baue ein Beat, jeder schreibt irgendwie so ein Part, wenn es jetzt nur 4 Zeilen sind oder 8 Zeilen oder 12, egal. Nach der Dreiviertelstunde muss jeder auf diesem Beat recorden. Und dann hat man an dem Tag schon mal irgendwie was gemacht und irgendwas aufgenommen und so quasi seine kreativen Muskeln, sage ich jetzt mal, geübt. Weil Kreativität ist eigentlich nichts anderes als wie Routine und Training. Also man muss da irgendwie sich so eine Routine finden und einfach machen und während man es macht, vielleicht auch gar nicht bewerten, ist es jetzt gut oder schlecht. Weil so wie Felly meint, er hat, als er angefangen hat, seine krassesten Texte geschrieben. Er kann sie jetzt zwar nicht mehr anhören, weil es die nicht mehr gibt, aber zu der Zeit hat er das ja einfach geschrieben. Oder und ja. nicht überlegt, ist das jetzt irgendwie ein schlauer Text oder ein guter Text, sondern man macht das einfach. Und es ist wichtig, dass man. Habe ich für mich und meinen kreativen Prozess gemerkt, dass man einfach machen muss und gar nicht, während man das macht, zu bewerten. Ist das jetzt ein krasser Hit? Ist das jetzt ein krasser Beat? Oder ist das jetzt irgendwie was? Und je öfters man das macht, desto mehr Routine bekommt man und desto schneller und leichter kommt man in so eine Art Flow, wo man dann einfach macht, ohne nachzudenken. Und wenn man es dann schafft, das nicht zu anzuhören, sondern einfach zu speichern und dann so nach 3 Tagen wieder anzuhören, wenn man es nicht mehr im Ohr hat, dann kann man es wirklich, kann man sich selber objektiv beurteilen. Das ist eigentlich so die Herangehensweise, wie wir oder wie ich versuche, das zu machen.
total spannend. Es ist einfach total spannend zuzuhören dabei, weil es in so vielen Punkten ja eigentlich so logisch ist und dann doch eher handwerklich gedacht, dieses einfache Machen und einfach so Dinge immer wieder kontinuierlich machen, sorge ja automatisch dafür, dass immer wieder neue Dinge entstehen. Ich selber habe das zum Beispiel in dieser Pause auch gehabt, dass ich einfach mal Dinge gemacht habe, die ich sonst nicht gemacht habe und dadurch automatisch wieder neue kreative Ideen entstanden sind, auf die ich vielleicht vorher nicht gekommen wäre, weil ich mir gar nicht die Zeit dazu genommen hätte. Aber ich denke gerade inhaltlich, Feli, ist es ja auch nicht so einfach, weil du ja über Musik transportierst, was du erlebst.
Ja.
Und wenn du dann aber in einer Endlosschleife oder Sackgasse aus Hände desinfizieren und Maske aufsetzen willst, muss man wahrscheinlich solche Übungen machen, damit man da irgendwie rauskommt, oder?
Ja, ich glaube, das ist, wenn du als Surfer die ganze Zeit im Meer bist und es gibt keine Wellen und dann gehst du einfach raus, statt das Paddeln zu üben, dann wirst du auch nicht darauf vorbereitet sein, wenn eine Welle kommt. Und das ist halt, also so stelle ich es mir vor, wenn halt dieser Schwung kommt, diese Kreativität, dieser Faden irgendwo hin, der ein Talent ist, was weiß ich. Ich glaube, ich habe so dermaßen viel zu erzählen, noch pre-Corona so, dass das da eigentlich gar nicht so das Problem ist. Aber ja, man muss halt einfach den, das ist so das Hauptding, so wenn du in einem Loch bist, wenn du eine Blockade hast, dir fehlt dir einfach nur der Link zu dem, was du normalerweise kannst oder was du glaubst zu können, was du schon mal gemacht hast. Und das ist eigentlich das, was Joe schon gesagt hat, ne? Diese Bewertung, die du selbst an dir vornimmst, die steht dir halt dann oft im Weg. Weil du, wie ich das mit den alten Texten verglichen habe, oder man das mit irgendwelchen anderen Beats oder mit irgendwelchen anderen Rappern vergleicht, so du lässt dir gar nicht diesen Raum, das einfach werden zu lassen. Und teilweise, da schreibt man halt irgendeinen Text auf und die ersten 10 Reime auf das eine Wort sind kompletter Quatsch. Und der 11. ist aber überkrass.
Und das war zum Beispiel auch so mit dem KZ-Song VIP in der Psychiatrie. Maxim hat einfach so ein 12er runtergeschrieben und irgendwo war dann so, bla bla, ich bin der VIP in der Psychiatrie. Und ich so, hey Bro, also der ganze Part ist sehr wild, aber diese Zeilen, diese zwei Zeilen, die sind eine Hook. So, und dann quasi haben wir die zwei Zeilen dann da rausgesampelt, auf einen anderen Beat gelegt. Und dann hatten wir diesen VIP in der Psychiatrie-Song. So sind teilweise ein paar solche Sachen entstanden. Also es war immer, auch wenn jetzt quasi der ganze Song irgendwie nur so Insider-Jokes waren oder irgendwas, was nie irgendwie rauskommen wird oder irgendjemand hören wird, waren halt voll oft so einzelne Puzzleteile da drin, die man dann für dieses Album verwendet hat.
Ja, das finde ich krass. Und dann ist ja die nächste Hürde, die man hat als Künstler, und damit sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was du mitgebracht hast, Feli, dass du ja auch einen Anspruch an dich hast. Denn das eine ist das, und dann gibt es ja je nach Künstlerstatus und vielleicht auch der Art und Weise, wie du dein Output machst, ja die Möglichkeit, einfach Dinge rauszuballern, ohne groß drüber nachzudenken. Und entweder es wird genau als das wahrgenommen, was es ist dann, oder es verfließt sich so in der Zeit und es wird dann irgendwann egal. Dir geht's aber um Werthaltigkeit in der Kunst, ne?
Mhm. Ja, also ich habe das Thema zeitlose Kunst mitgebracht.
Ja.
Ihr hört jetzt mein Referat.
Ja, so läuft das hier. Jetzt musst du kurz referieren, worum es dir geht.
Sätzen 6. Also es ist zur Zeit, das ist natürlich auch super subjektiv. Wenn man sich die Releases die Woche für Woche kommen, nach dem gleichen Turnus, nach dem gleichen immer wiederkehrenden Bild, dann fällt es einem so ein bisschen schwer, vielleicht aber auch, ne, wie gesagt, subjektiv mit so Musikerohren, da Dinge für eine lange Zeit abzuspeichern und da irgendwas zu finden, was wirklich sehr, sehr lange bleibt. Das kommt meistens dann, ich hab mir da jetzt die letzte Woche auch viel Gedanken dazu gemacht, so was denn Sachen sind, wo ich zum Beispiel sage, so, ich höre mir dieses Album jetzt nochmal komplett an.
Welches war das letzte Album? Bist du so?
Also ich hab jetzt die Hausaufgabe, die ich Nico mitgebracht habe.
Gepumpt hast.
Das erste Black Album.
Legendäres Album, sehr gut.
Ja. Und das ist aber 2000, ich habe vorhin geguckt, ich meine 16 oder 15 erschienen.
Mhm. Das ist das letzte Album, was du so durchpumpst oder immer wieder hörst? Oder was war das Album dieses Jahr, was vielleicht sogar dieses Jahr rauskam, was du so...
Ja, also es gibt halt so, ich meine, das liegt dann auch am Künstler oder vielleicht ist es auch meinem Approach dem Künstler gegenüber, aber das Dave-Album, das dieses Jahr kam, ist unfassbar krass. Haben alle Leute drauf gewartet und ich auch und war dann sehr happy damit. Und CLB von Drake war für mich auch nochmal so eine Fortsetzung von dem, was ich in Drake immer finde. Und das ist, ich kann mir ein Album, ein ewig langes Album mit allen Referenzen, Down South,
das UK. Das fand ich sehr belastend, das Album.
Ja, kann ich verstehen. Aber nein, ist halt meine Approach. Dafür mag ich Donda nicht so. Aber was ich sagen will, ist so, was gibt mir der Künstler? Was gibt mir das Konstrukt? Allein der Track, die Art zu, wie das produziert ist, dass ich dranbleib und ganz lange dranbleib. Und deswegen die Frage an die Runde, so, könntet ihr das jetzt ausmachen oder ist es wirklich einfach so ein Spark, der rüberspringt von etwas?
Also ich finde, dieses Jahr sind einige gute Alben rausgekommen und wenn ich so an März zurückgedenke, zum Beispiel das Desaster-Album hat mir sehr gut gefallen, so. Aber nach 4 Wochen habe ich das halt einfach nicht mehr gehört, weil in den 4 Wochen danach halt wieder so viel neue Musik rausgekommen ist. Und es müssen ja auch nicht zwingend immer Alben sein oder EPs, aber es kommt einfach pro Woche, also wir haben ja auch unsere Playlist, die wir jede Woche neu befüllen, da sind halt 40, 50 Songs die Woche drin, so, und das deckt ja noch nicht mal die ganze Szene ab, so. Und ich glaube, das Hauptproblem ist einfach wirklich, dass es einfach diesen Wochentakt gibt, so, dass einfach, also gerade auch, weil es einfach finanziell mittlerweile einfach krasser läuft, so, und ich glaube, also ich meine, wenn man die Chance hätte, irgendwie jede Woche, weiß ich, seine paar tausend Euro zu stacken, so, dann würde ich das wahrscheinlich genauso tun, aber darunter leidet halt irgendwann einfach, also ich finde, also klar, es gibt auch viele KünstlerInnen, die einfach sehr oft das Gleiche machen, so, und einfach auch irgendwie nach Schema F releasen, alle paar Wochen, so, aber ich habe auch irgendwie letztens auf Twitter irgendwie auch so ein paar Kommentare gesehen, irgendwie, dass die deutsche Rap-Szene irgendwie noch nie so scheiße war wie jetzt, und dem kann ich halt gar nicht zustimmen, so, weil ich finde, die Szene ist so groß geworden, so, darunter gibt's natürlich sehr viel Dreck, so, den ich auch scheiße finde, so, aber genauso gut gibt's einfach so, so viel geile Musik, so, und also keine Ahnung, ich habe dieses Jahr so viele geile neue Künstlerinnen kennengelernt, so, und deswegen finde ich das alles ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich sehe ich einfach auch das Problem, dass einfach viel zu viel released wird, so, und da kommt man einfach nicht hinterher, selbst wenn man alles feiert oder wenn man auch sehr viele Künstler feiert, so, du kommst einfach nicht hinterher, weil einfach zu viel
rauskommt. Also du würdest sagen, das, was dich früher dazu gebracht hat, irgendwie, oder Releases von früher als zeitlose Kunst oder zeitlosere Kunst zu betrachten, ist, dass du damals halt nicht so überschwemmt warst.
Ja, das auf jeden Fall.
Also es liegt jetzt nicht prinzipiell an der Musik.
Es gibt ja mittlerweile auch viele Künstler, die einfach auch nicht mehr so diese Alben releasen. So. Also ich weiß nicht, worauf ich mich jetzt einfach seit Monaten freue wie ein kleines Kind, ist auf das neue OG Kimo Album, so, weil ich einfach weiß, dass da wird was kommen, so, und es wird auch, also es wird ein Konzept haben, es wird einen roten Faden haben, so, es ist durchproduziert von Funkvater Frank, so, und allein das, also darauf freue ich mich einfach eigentlich schon das ganze Jahr über, so, und das wird knallen, so, aber es wird wahrscheinlich auch bei Vibe nicht irgendwie die Streaming-Zahlen haben, wie, keine Ahnung, irgendjemand anderes, so, weil er halt einfach auch anders releasen wird. Also er meint ja auch selbst irgendwie, dass bis zum Release des Albums, das kommt ja am 7. Januar, werden auch keine Singles mehr erscheinen, so, und das ist dann halt quasi die Promo-Phase.
Ja, naja, gut, andere Leute bringen das Album dann plötzlich. Und er sagt halt 3 Monate davor, dass er es in 3 Monaten plötzlich bringt, ohne mehr Singles zu machen.
Ja, oder einige bringen ja mittlerweile auch einfach Alben raus, von denen schon 8 Singles raus sind, und dann kommen noch 4 Songs on top, und dann ist es dann das Album so. Und das hat für mich irgendwie auch so ein bisschen diese Charakteristik eines Albums verloren.
Ja, dann.
Ja, das ist halt, wie man irgendwie versuchen kann, halt an Plays zu kommen, sage ich jetzt mal, durch Playlisten und so. Man muss halt einfach irgendwie gucken, wie kreiert man einen Hype oder eine Relevanz, sage ich jetzt mal. Und wenn man, ist schwierig. Es gibt halt den Weg und den Weg, ich weiß auch nicht.
Weil du gerade sagst, Kuba, dass es dann den Albumcharakter verliert, es ist einfach, also das kann ich ja aus meiner Position und Joe, der für mich produziert, wir können es ja auch sagen, ne? Also klar, man hätte jetzt bei meinem Debütalbum hätte man 12-Track-Album machen können oder 15 Tracks. Mhm. Aber so, dann bringst du da 3, 4, 5 Singles raus, und wenn du ein aufstrebender Künstler mit noch nicht so großem Following bist, dann schmeißt du in dem Moment, weil du plattentechnisch sonst was keine Relevanz hast, sondern nur im Streaming funktionieren würdest. Erstmal schmeißt du die ganze Arbeit, Energie, Kraft, Blut, Schweiß, Tränen, Geld, was du in die anderen Tracks auf diesem Album investiert hast, die fliegen halt so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit. Und da den Kompromiss zu finden, das ist natürlich auch schwierig. Also in dem Moment,
verstehe.
Das ist jetzt natürlich so die Betrachterperspektive, aber auch gleichzeitig die Creator-Perspektive oder die Künstler-Perspektive.
Das ist so ein bisschen die Frage, macht man jetzt ein Album mit 15 Tracks oder macht man zwei Alben mit, macht noch irgendwie zwei, drei Songs mehr und hat dann zwei Alben und teilt die auf oder irgendwie und hat dann irgendwie so mehr über einen längeren Zeitraum was zu erzählen. Das ist echt tricky.
Ja, vor allen Dingen, weil es ist so ein komplexes Thema. Ich habe ja 100.000 kleine Gedanken dazu. Ich versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen. Denn es gibt ja sowieso an Achsen oder Reglern kannst du hin und her schieben. Wie relevant ist der Künstler? Und wenn er eine gewisse Relevanz hat, ist ja automatisch das Interesse größer daran zuzuhören, was er auf Albumlänge macht.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es, und das ist ein ganz objektiver Fluss gerade, aufgrund der Masse, die es gibt. Und da rede ich dann nicht nur von Deutschrap, da rede ich von US-Rap, da rede ich von, mich selber interessiert auch Frankreich und ich fang jetzt gerade erst an UK so zu fühlen, wie ich es wahrscheinlich seit 5 Jahren hätte hören müssen, weil ich nie die Zeit und die Ruhe hatte, mich da mal wirklich mit zu beschäftigen, aber mal 2 Tage durch London mit zu Fuß gehen oder sogar unterwegs sein und die Mucke hören, ist dann irgendwie ein anderer Effekt, als wenn ich mir versuche in Playlisten oder Alben links mir durchzuhören und dann überhaupt nicht das Wesen von der Musik irgendwie so zu kapieren. Und das Gleiche ist ja dann bezogen auf den Künstler in Deutschland, der Größe des Künstlers, diese Krux, in der du steckst, selber, was ihr schon beschrieben habt. Ich finde das Wort Kompromiss, das du eben gerade gesagt hast, Ferdi, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was dir passieren kann und ist trotzdem das Wichtigste, was du heute für den wirtschaftlichen Teil wahrscheinlich machen musst. Und ich glaube, man muss sich, und das kann ich jetzt großspurig von meiner Seite erzählen, aber ich glaube, man muss sich an der einen Stelle entscheiden.
Ja, absolut. Aber es geht auch gar nicht nur um das Wirtschaftliche. Es geht darum, dass das Gesamtwerk muss für dich, also in meinem Fall ist es ein self-titled Album, so. Mein Debütalbum heißt so wie ich oder zumindest mein Künstlername. Sprich, das muss dem Anspruch schon gerecht werden. Also dieser Kompromiss ist jetzt nicht so, dass der super viel zunichte macht. Das ist eher bloß die Frage, wie man diesen Approach dem Markt gegenüber und diesem Haifischbecken, in dem man sich bewegen muss, wie man den wählt. Und da kann das natürlich, macht es jeder anders, aber wir haben jetzt den Weg gewählt.
Und dann guck mal, ich meine, ich bin da auch nicht mehr repräsentativ, glaube ich. Alleine zu viel gesehen, zu viele theoretische Kandidaten auf der Festplatte, denen ich auch zuhören möchte. Alleine, wenn ich unsere Thank Backspin It's Friday Playlist diese Woche durchhöre, komme ich aus 5 verschiedenen Richtungen. Mit Songs, die ich spannend finde. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich überhaupt das Album dahinter in die Ruhe hätte, es so durchzuhören, wie ich es, keine Ahnung, vor 4 Jahren mit dem Trettmann-Album gemacht habe, dass ich deshalb heute immer noch höre. Ich erzähle die Geschichte immer wieder und ich erzähle sie so lange, bis sie nicht mehr stimmt. Ich habe immer noch nicht Donda und ich habe immer noch nicht Certified Lover Boy von Drake durchgehört.
Und heute ist noch die... Heute ist noch die Deluxe-Version von
Donda erschienen. Genau, heute ist noch die Deluxe-Version.
6, 9 Songs oder so.
War nicht jetzt über 2 Stunden. Weil ich nicht die Ruhe habe und ich auch gemerkt habe, dass mein eigenes Konsumverhalten eher dazu geht, dass ich dann doch so, ich höre Playlisten und auch immer mehr.
Aber bei den Alben habe ich so das Gefühl, also bei Certified Lover Boy von Drake und bei Donda ist es auch wieder so, genau das andere Extrem. Ja, wir machen jetzt super viele Songs, weil alle Leute warten auf dieses Album und wenn wir super viele Songs haben, kriegen wir auch super viele Streams und brechen dann irgendeinen Rekord. Also es ist gar nicht so, hey, wir haben jetzt hier 30 Songs und machen jetzt daraus irgendwie 12 und ein richtiges, krasses, keine Ahnung, Jesus-mäßiger Album. Sondern es ist so, okay, wir haben jetzt hier das und das und das und da habe ich noch hier ein Rumfahren mit Andrew 3000, da machen wir noch die Deluxe-Version, dann hören es nochmal alle Leute durch und so brechen wir dann irgendwie den Streaming-Rekord. Also das ist ja auch wieder ein Extrem, nur in die andere Richtung.
Und dann kommt nämlich noch eine weitere Ebene dazu, die ich an mir selber auch persönlich gemerkt habe, dass Musik schon etwas Zeitloses braucht, damit du sie irgendwann auch noch entdecken kannst. Denn das meiste, was du heute hörst und was durch Playlisten geht und so, läuft halt schon Gefahr, dass es Mucke ist. Entweder du bist, keine Ahnung, du bist Kummer, hast du ein Trademark, dann bist du da KIZ. Ist im Prinzip vollkommen egal, was die machen. Solange sie es 100% aus Überzeugung machen, dann funktioniert das, weil sie sind KIZ. Aber wenn du das nicht bist, dann musst du halt irgendetwas schaffen, was dafür sorgt, dass die Leute auch nach 6 Wochen, nach 6 Monaten oder im Zweifel sogar nach 6 Jahren auf deine Mucke stoßen können und irgendwas darin finden. Ich habe ein Musterbeispiel dafür. Ich bin auf, sagt euch Technical Development etwas?
Nee.
Ist ein Rapper aus London. Kannte ich auch nicht wirklich. Hat mit Figo Braslovic 2016 ein Album gemacht. Das ist so eine richtig klassische Figo Braslovic Boom-Bap-Soul-lastige Bretter, 12 Songs, bam, 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 und es geht die ganze Zeit nur so kopfnickend. Und ich bin abends irgendwann hier, warum auch immer, durch den Algorithmus, ich glaube bei YouTube sogar dabei gelandet und bin auf einmal auf dieses Album gestoßen. Und das habe ich sonst meist nie eigentlich so und habe auf einmal ein komplettes Album durchgehört und immer wieder, weil ich dieses Album, ich habe es eben nochmal wieder rausgesucht, der Everyday Had Not heißt das. Das mochte ich einfach unheimlich gerne. Ich weiß aber, dass er damit jetzt keine Millionen verdient hat, dass es weiterhin ein Untergrundphänomen sein wird, aber dass es für mich ein in sich stimmiges Album ist. Und dann ist die vierte Formel einfach nur die, die du schaffen musst, dass auf einmal die ganze Welt der Meinung ist, das nächste Felly-Album ist der Bringer. So, und da hat im Zweifel OJ Kimo, der von Kuba hier in die Runde gebracht.
Wir müssen Allianz Arena mieten, Felly, und da ist mal fertig machen.
Ey, wenn Nico Max will, sagt, das ist krass, das Punkt,
da hat so jemand wie OJ Kimo im Zweifel in einem Pulk an ganz vielen immer noch so ein kleines bisschen den Vorteil, dass er ja so kritikerlieblingstechnisch zumindest von der Seite so eine Erwartungshaltung daran ist, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt alle auf das OJ Kimo-Album hören. Aber selbst dahin zu kommen, ist ja schwer. Insofern, also ich möchte nicht in der Haut stecken als Künstler heute, versuchen, dem Anspruch, sich selber gerecht zu werden, zeitlose Musik zu machen.
Ja, voll. Aber deswegen, also, habe ich mich jetzt, als ich dieses Thema reingepackt habe, selber super schwer getan, aus Künstlersicht, aber natürlich auch als Fan, weil, was du gerade eben meintest, so viele kleine Gedanken, die man dazu hat, das ist halt ein ordentlich bespielbares Feld. Und da wird's nie so diese Lösung geben, nach der auch ein Künstler arbeiten kann. Das ist wirklich einfach Zeitgeist, oder schafft man's in der Zeit, genau diesen Nerv zu treffen, und dann macht man auch noch geile Mucke und macht die auch noch länger. Und oder ist man immer gezwungen, allein um sich wirtschaftlich halten zu können, das zu tun, was halt in dem Moment erfolgsversprechender wäre. Und das ist ein Hin und Her, auf jeden Fall.
Kollege Desaster aus Hamburg ist da immer ein Beispiel, das ich gerne mit anbringe, weil es so eine gewisse Stringenz in der Herangehensweise darlegt, die ich als ein bisschen als Blaupause wahrnehme. Denn er will sich entwickeln. Der hat einen Anspruch an sich selber. Der hat ein Ego, der möchte als Rapper wahrgenommen werden, aber er möchte auch coole Mucke machen und er möchte auch Erfolg haben. Steht aber immer so ein bisschen in einem Kampf zwischen den eigenen Werten und den eigenen Ansprüchen und vielleicht auch der eigenen Richtung, die er gehen will, und den Möglichkeiten, die sich auf der anderen Seite ebnen. Und dieser Kampf ist aber so einer, den, wenn man ein bisschen näher dran ist oder genau hinguckt, finde ich, sehr gut beobachten kann, der aber trotzdem zeigt, er macht gute Sachen, und so kommt er Schritt für Schritt für Schritt immer weiter. Und irgendwann am Anfang waren es 200 Leute und jetzt sind es 1000 Leute in irgendeiner Halle, die er irgendwann füllt, irgendwann sind es vielleicht 2000 Leute, und er kann trotzdem in den Spiegel gucken und nicht sagen, hat an irgendeiner Stelle zweimal versucht, Modus Mio Playlist Songs zu machen und gerade mal schnell zu switchen, weil alle jetzt das auch machen.
Ja, voll, aber das erleichtert dir auch diesen Kompromiss. Also zu sagen, also organisches Wachstum ist vielleicht auch ein sehr, sehr oft verwendeter Begriff, aber organisches Wachstum ist einfach genau das, dass man bei jedem Schritt sagen kann, oder jeden Schritt, den man gemacht hat, vielleicht auch welche zurück, so, das war jetzt richtig und das fühlt sich für mich richtig an. Und letzten Endes, wenn du jetzt nicht irgendeine Kunstfigur bist, bei der es sowieso egal ist, weil du eine neue erfinden kannst, trägst du das ja sowieso auch mit durch dein Leben, und da gehört jede Entscheidung mit dazu. Und dass das letzten Endes dann erfolgreich ist oder nicht, Erfolg, der wird auch von jedem anders definiert. Klar, am Schluss ist es natürlich immer gut, Geld zu haben, gar keine Frage. Aber manche Leute, die sind super lang unerfolgreich, monetär gesehen, aber machen unfassbar krasses Zeug, was den Weg ebnet für das Album oder für die 5 Jahre, mit denen niemand gerechnet hätte. Aber ist auch einfach die Krux als Künstler. Das ist das, was die Eltern zu dir sagen, wenn du jung bist und mal sagen willst, ah, ich will Sänger werden. Ja, nee, das kannst du ja nicht planen. Mach was Gescheites. Ja, das ist genau das.
Und dann gilt auch auf Künstlerseite jedes Mal das Totschlagargument, finde ich zumindest, wenn du dich über Musik in Deutschland aus dem urbanen Sprachgebrauch unterhältst. Guck dir einfach Trettmann an, kannst auch 40 Jahre lang Mucke machen, die keine Sau interessiert, und dann machst du zufällig innerhalb von 4 Wochen das Ding fertig, was einfach mal zumindest für dann ein paar Jahre dafür sorgt, dass jeder über dich redet. Und du hast
es nicht geplant. Ich habe aber die alten Ronny Trettmann Sachen schon aufgefunden. Also,
ja, es gibt sehr,
sehr gute Sachen dabei da auf Sächsisch.
Aber da waren wir, glaube ich, im dreistelligen Bereich von den Leuten, die das gehört haben.
Das war crazy, man.
Ja, das war noch
Zeit. Warte mal, Hackard Empire, Ronny Trettmann und Ranking Smo. Ja, so hieß sein Kollege, glaube ich, oder?
Ich hab auf einem der letzten Ronny Trettmann-Dinger gab es einen Song mit MC Fitti. 25 geil. Damit ging's los. Ja, den lege ich euch an dieser Stelle ans Herz. Den könnt ihr euch da draußen schon mal anhören. In Zwischenzeit kann Kuba mal das Thema der Woche der Redaktion mit in den Raum werfen, denn es ist ehrlicherweise quasi, es gleitet über.
Ein nahtloser Übergang.
Das, was wir hier mit euch besprechen können. Und ich höre im Hintergrund ein bisschen 25 geil, nicht wundern, was ich anfangen zu können.
Wir haben uns folgende Leitfrage der Woche überlegt, und zwar, ob ein Release auch ohne Promo funktionieren kann. Was sind da so eure ersten Gedanken, beziehungsweise vielleicht
Das hängt von dem dazugehörigen TikTok-Dance ab.
Stichwort. Das ist dann ja Promo.
Also, so, ich glaube,
ey, das ist ein ganz normaler Promo-Plan. Das ist der Promo-Plan, den ich auch total nachvollziehbar finde. Du machst Songs, du machst eine Hook, du machst deine vier Bars, die dafür sorgen, dass die TikTok-Welle sie nimmt. Und du versuchst alles darauf zu planen, dass du in dieser Welle, um bei deinem Surfer-Vergleich zu bleiben, dass du halt da bist, wenn sie sie bricht.
Ja, voll, aber dann bist du halt auch trotzdem immer wieder in dem Line-Up mit 500 Locals, die Welle vor dir haben wollen. Das ist schwierig. Nein, aber ohne Promo ist,
Ich glaube, da muss man so ein bisschen definieren, was, ab wann fängt Promo an.
Ja.
Also ist jetzt keine Promo heißt,
raushauen Figur und
Braslevich
los.
Und Technical Development hauen einfach das Album raus und du sagst uns, dass das so geil ist und wir hören das dann. Ist das dann, machst du dann Promo dafür? Ist das Promo oder wie? Das muss man ja irgendwie definieren.
Da es fünf Jahre nach Release ist, fällt das dann nicht mehr unter Promo.
Sondern okay. Das längste Promophase aller Zeiten.
Das fällt dann nicht mehr drunter. Promophase, also ohne Promo ist wahrscheinlich dieses einfach, ich möchte die Musik sprechen lassen, ich möchte weniger machen.
Ja, also
über Nacht releasen zum Beispiel.
Ja, aber dann bist du halt, also entweder du hast unfassbar viel Glück, ja, und du triffst, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wirklich einfach genau den Nagel auf den Kopf in diesem Moment und es rennt. Oder du bist schon so groß, dass du sowieso machen kannst, was du willst und jeder auf ein Album wartet und dann kommt es plötzlich über Nacht, oh shit, ja, Selbstläufer so. Und wenn du danach dann irgendwo live spielst und das schon ewig oft gemacht hast, dann ist das halt das nächste Album, das dann ohne Promo lebt, weil es auch vielleicht das Stilmittel ist, genau das nicht zu tun. Wir brauchen keine Promo, wir lassen die Musik sprechen. Aber so als aufstrebender Künstler, als jemand, der noch kein großes Following hat, ist es heutzutage meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich. Also da am besten ist eigentlich, dass du die eierlegende Wollmilchsau hast. Also natürlich geile Mucke und darauf aber ein Promoplan, der dann auch noch wenig kostet, aber unfassbar viel Reach hat und du es super witzig machst und das versucht halt jeder. Und da stichst du dich dann wiederum. Der ganze Rap-Battle, den es früher gab in der Musik, hat sich mittlerweile gefühlt auf die Promophase und was man dafür tut, übergestülpt. Ist jetzt einfach anders. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist.
Ja, ist auch so eine romantische Vorstellung, die, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nur bei ganz großen Leuten funktioniert. Deswegen ist es andersrum, glaube ich, umso wichtiger, sich darüber bewusst zu werden, wie man Promo macht.
Ja.
Gibt es da für dich Do's und Don'ts?
Du, ich mache gerade die erste wirkliche Promophase durch, ehrlich gesagt. Bisher gibt's jedenfalls noch keine Don'ts. Aber ist jetzt auch nicht so, dass jemand zu mir sagt, ich soll halbnackten TikTok-Tanz machen oder was weiß ich, was da so in.
Aber was habt ihr für TikTok geplant?
Nein. Hey, du, die Internas dürfen jetzt nicht verraten werden.
Aber dann gehen sie doch nicht viral an der Stelle.
Ha?
Dann gehen sie doch nicht viral.
Hey.
Aber ist TikTok denn ein Tool? Weil es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Künstler, Künstlerinnen, die sich komplett dagegen sträuben, weil sie das
also
als Teenie-Plattform abstempeln.
Also ich habe so mir die letzten Tage so ein bisschen reingegrindet. Ich kann das verstehen, wenn man da so keinen Bock drauf hat. Aber andererseits, wenn man sich da so ein bisschen damit auseinandersetzt und es clever macht, dann kann man da schon seine Zielgruppe erreichen. Und die ist da definitiv von keine Ahnung, 12 bis 62 ist da auf TikTok unterwegs. Also ich dachte echt, das ist nur was für Kids, aber da ist mittlerweile ist jeder TikTok-süchtig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, also ich glaube, man kann da relativ, also wenn man es clever anstellt, halt relativ günstig eine große Followerschaft sich aufbauen und ja, Leute einfacher und vielleicht billiger erreichen als wie durch Instagram und Facebook-Werbung oder YouTube oder keine Ahnung was. Also es
ja, voll.
Es keine ist Ahnung, wie lange das so sein wird. Also ob die da irgendwann mal den Hahn dann dicht machen oder keine Ahnung.
Das ist einfach auf alle anderen Plattformen bezogen. Ist das einfach auch, du merkst, dass die Plattform selbst genau auf sowas abzielt. Also die möchten genau diese simplere Alternative sein, die dann vielleicht auch billiger ist, aus einer Promo-Sicht gesehen. Aber das, was du gerade schon gesagt hast, Joe, dass man halt dachte, dass es nur für Kids ist. Das war bei mir manifestiert. Also von TikTok habe ich nur gehört von irgendwelchen kleinen Kids, die dann halt irgendwelche TikToks gemacht haben und dann als Meme viral wurden, wiederum auf Instagram und dann hast du das halt gesehen. Aber ja, voll. Also meine Freunde, von denen sind auch mittlerweile fast alle dieser Plattform verpflichtet. Und ich habe mittlerweile auch einen Account, aber es wird noch ausprobiert.
TikTok ist halt noch schnelllebiger als jetzt jede Woche Spotify. Also das ist ja einfach nur Mayhem. Und den Anspruch an sich, zeitlose Kunst
zu promoten auf TikTok. Also du darfst...
Das widerspricht sich halt schon auch irgendwie hart. Aber... Ja, wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass man da, wenn man es schlau anstellt, da was abgreifen kann, in Anführungszeichen. Mhm. Und dass es auch so ein bisschen teilweise den Content, den man hat, da auch so scheibchenweise, sage ich jetzt mal, im TikTok-Format hochladen kann und sich so eine Reichweite aufbauen. Also das beste Beispiel ist unser Kumpel SK83, der hat halt sehr viele Sets, wo der sehr viel krass auflegt und die gehen also 20 Minuten lang und dann hat er irgendwann mal angefangen, einfach die krassen Parts, wo er zwei krasse Songs miteinander mischt oder scratcht oder auf einem Festival ist oder so. Diese ganzen, keine Ahnung, hat er Stundenmaterial, hat die einfach in so 20 Sekunden geschnitten und die da kontinuierlich hochgeladen, dann ist da einfach 200.000 Follower. Mhm. So. Und ist so ein bisschen, offensichtlich, man muss sich einfach nur angucken, was funktioniert auf dieser Plattform und was habe ich schon mal irgendwie produziert und kann das da quasi in das Format bringen und da hochladen. Ja. Also.
Aber es ist, glaube ich, auch einfach wieder ein Weg, also wenn man es ganz rational betrachtet, ist es einfach nur ein Weg, wie Leute zu deiner Kunst an sich dann finden. Ja, und es kann natürlich deine Kunst sein, die du darüber dann über diese Plattform in Scheibchen rübergibst, oder es ist irgendwas, was begleitend zu dieser Kunst funktioniert. Und wenn es dann ein Tanz ist, dann ist es halt ein Tanz. Oder es sind witzige kleine Sketche, keine Ahnung. Aber das macht es auf der anderen Seite auch super spannend, weil du, ist es alles oder nichts?
Mhm. Es ist insgesamt eine Plattform, die, glaube ich, noch sehr viel Potenzial haben wird, weil besagtes erstes Bild von den kleinen Mädchen, die sich damit beschäftigen und damit quasi dann diesen ersten Eindruck geprägt haben, ja nicht diese ganze Bubble beschreibt. Und andersrum die Plattform selber sich ja auch natürlich Zielgruppe nach Zielgruppe erschließen möchte und damit dann wiederum Möglichkeiten schaffen möchte, damit man sich auch mit sogar 30 plus, 40 plus auch irgendwann da wohlfühlt. Und ich meine, wenn du siehst, wie die Tagesschau mit TikTok arbeitet oder wie auch Künstler sicherlich im Umfeld glaubhaft erklären können, warum sie das spannend finden, weil sie das als Musikplattform wahrnehmen, diese Gespräche haben nämlich schon ein paar Mal geführt, dann ergibt das alles auch irgendwie Sinn. So, und dann ist es am Ende nur noch ein Kampf gegen den Algorithmus und dann genau das, was du gesagt hast, SK ist ein Masterbeispiel dafür. Wenn du eine Essenz hast, die du in 20 Sekunden der Welt zur Verfügung stellen kannst, die einfach die ganze Zeit nur wow macht, dann hast du auch den Effekt, den du brauchst und dann ist TikTok deine Plattform. So. Und dann bleibt es aber für dich als Künstler die Frage, ob du dieses Spiel spielen kannst und willst.
Ja, aber ich habe noch eine Frage. Nico, hast du TikTok?
Ja, selbstverständlich. 46,5 Follower, glaube ich. Hab schon 2 Videos gemacht. Das Großartige war das erste Video, das ich da gemacht habe. Da war ich auf so einem Hands on Deck oder wie das heißt, diesem Charity-Ding da von Olli Schulz und habe da so ein bisschen rumgetödelt mit TikTok, hab die auch begleitet. Und der erste Kommentar, den ich gekriegt habe, war: Wer bist du und was kannst du?
Hey. Hat dich bei SK auch irgendwie
geschrieben? Hast du blauen Haken?
Dort, ja, hab einen blauen Haken.
Ja, weil normalerweise ist so, wieso hast du blauen Haken?
Ja, also ja,
egal was man macht, warum hast du blauen Haken?
Warum hast du blauen Haken? Ja, wahrscheinlich war das in sich, weil ich hatte da, glaube ich, 8 Follower und hatte einen blauen Haken. Und entsprechend war es so, okay, so Frontalschelle, willkommen in dieser Welt, clap. So, und jetzt versuch dich mal hier durchzusetzen, du Vogel. Aber ich hab Bock drauf. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das sind bei mir so eher so die Medienneugierigkeit an Format, Handling, Zeitraum, Möglichkeiten und dann so Ideen, was du daraus machen kannst. So, ne? Und da, ich glaube, dass da ist noch sehr viel drin auf jeden Fall.
Naja, ich glaube auch. Also ich finde es super spannend. Ich bin aber so viele Stunden am Tag hänge ich in diesen Instagram-Reels rum, ohne dass ich das will, aber ich komme einfach nicht raus.
Ja, das ist sehr, sehr...
Und das wäre die nächste Plattform, in der ich das tun würde, mit der Tendenz, dass das ganze Zeug noch kürzer ist.
Ja, und ja. Welcome to my world. Ich klicke mich Mitternacht ins Bett und denke mir, komm, eine halbe Stunde, 2 Uhr nachts, so.
Ja, ja.
Okay, soll die Scheiße.
Das ist mir gestern passiert. Mir war langweilig, ich wollte eine halbe Stunde auf TikTok, aus einer halben Stunde wurden 2 Stunden. Und ich habe letzte Woche, es hat jetzt verändert, nicht so krass damit zu tun, aber ich habe die CSU auf TikTok gefunden und
hast du hochgeschaut.
Markus Söder rasiert auf jeden Fall.
Okay, bitte. Aber A, CSU, AB, gell? Damit das klar ist.
Also irgendwas sollte ich jetzt gar noch sagen. Das habe ich jetzt vergessen.
Hau raus, vielleicht du bist eh sehr redselig. Das mag ich. Dafür, dass du so wortkarg angekündigt hast, bist du gut am Start. Das gefällt
mir. Ich muss überlegen, was wollte ich sagen? Moment, sorry. Redet ihr schon mal
wie
weiter?
Wie ist denn dein TikTok-Account?
Jetzt habe ich euch wegen Markus Söder rausgebracht. Sorry.
Unser TikTok-Account. Drunken_Masters, ja, aber
wie ist der Grind? Wie ist das Gefühl dabei? Wisst ihr, habt ihr den Key für euch geknackt? Wisst ihr, was ihr machen wollt?
Ich hab so ein Mashup hochgeladen.
Mhm.
Mit Liquid und Narcotic und Elguni, oder wow. Und das ging jetzt nicht mega viral, aber das hatte irgendwie Feedback. Das war das erste, wo irgendwie Feedback kam. Und das fand ich ganz witzig eigentlich. Mal gucken, was man da so in Zukunft macht. Also es, man muss natürlich irgendwie auch einen Weg finden, um das zu zeigen, was irgendwie für uns als Drunken Masters Sinn macht. Und das wäre jetzt nicht irgendwie Mashups.
Und der Tanz.
Oder tanzen oder so, keine Ahnung. Weil jetzt 100.000 Follower zu haben, weil ich den krankesten Fortnite-Dance ever kann, bringt mir, glaube ich, mir oder beziehungsweise uns, Chris und mir, für unser Business oder das, was wir machen, jetzt auch nichts. Also das ist dann auch eher
Fortnite. Aber ich muss sagen, Tänze sind mir ein bisschen zu negativ konnotiert. Also ja, klar, es gibt auch schlimme, aber ich weiß nicht, also prinzipiell.
Nein, man merkt, du bist im Tanzbusiness eingestiegen die letzten 2 Stunden.
Ich suche einfach
du die hast die alle gehabt. So.
Ja, genau.
Oder die Grenzen gehen. Mich macht das fertig. Das macht mich wirklich fertig an dieser ganzen Scheiße. Die Tatsache, wie jeder der Meinung ist, ach, ich mach diese Challenge doch auch noch zum 558.000. Mal. Ich mach doch auch immer das Gleiche.
Ey, aber Nico, das ist doch auch Hip-Hop.
Ja, vor allen Dingen, ich guck's mir an, das ist das Schlimme.
Tanzen war schon immer ein Teil vom Hip-Hop, jetzt kommt's halt zurück.
Nachmachen ist die 5. Säule von Hip-Hop.
Eigentlich die 1. Säule.
Und Cybermobbing.
Eigentlich die 1. Säule. Ist eine Copy-Paste-Kultur, ne?
Ja.
Ja, also wenn man es
richtig macht.
Sampling ansprechen will, auf jeden Fall.
Ja. Und während Felly genüsslich an seiner Weinscholle nippt, gehen wir mal über zu den Songs der Woche, denn wir haben mit der, die ich schon angesprochen habe, Playlist Thank Backspin's Friday, eine Playlist, in der wir dafür so Sorge tragen wollen, dass so vielfältig Musik wie möglich jede Woche dort platziert wird, damit ihr da draußen so ein bisschen mitkriegt, was passiert und vielleicht auch eine kleine Alternative zu den großen Playlisten habt und mal was mitbekommt. Und jeder von euch hat einen Song ausgesucht, habe ich gesehen. Das hat dieses Jahr ja mal richtig funktioniert. Also, liebe Gäste, was sind eure Songs der Woche?
Joe, magst du?
Ich wollte eigentlich den Kummer-Song nehmen, aber den...
Ey, du, das machst du jetzt nicht.
Ich habe verifiziert dabei mit Hol dich ab. Da kam okay. ihr Tape oder ihr Album, ich weiß nicht, wie sie es nennt. Ich glaube, Tape kam, glaube ich, jetzt diese Woche.
Mhm. Ja, der Vollständigkeit halber. Sehr gut. Der Vollständigkeit halber, der letzte Song, beziehungsweise Alles wird gut von Kummer featuring hier Fred Raabe. Unfassbarer damit Track.
Damit hast du so ein bisschen meine Option für den Song der Woche so ein bisschen quasi raus, also mir war quasi das abgenommen, weil ich so, ich hatte besagte eigentlich 4-5 Nummern sogar diese Woche im Auge. Kuba, ich glaube du auch, ne?
Ja, ich habe glaube ich sogar mehr als, ich habe mir alle notiert.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, ich will sie kurz einmal alle erwähnt haben, vor allen Dingen war sie auch nicht mit drin. Ich fand Bad Moms J mit einem sehr, sehr interessanten Song. Sugar MMFK wieder zu den alten Wurzeln, macht Spaß ihm zuzuhören, Liz mit einer guten Nummer. Ich hatte Kummer, ich habe Nali, kennt ihr Nali?
Nee.
Okay, Rapper aus Berlin, noch ein bisschen unterm Radar, auf jeden Fall unheimlich spannend, auch für mich entdeckt, war noch nicht mehr in unserer eigenen Playlist drin, liebe Redaktion, müsst ihr noch nachlegen.
I'm sorry.
Wird ganz lustig. Fun Fact, ich habe mal angefangen so mit Sachen, ich suche den deutschen Kendrick Lamar als Sinnbild dafür, dass das dazu führt, dass Deutschrap sich vielleicht wieder neu entfindet und in eine andere Richtung geht und damit so ein bisschen wieder neue Türen öffnet. Das hat MC René sich zur Aufgabe genommen, um mir regelmäßig um die Ohren zu hauen, weil er davon genervt ist, dass ich immer amerikanische Vorbilder suche, dass ich doch einfach in Deutschland suchen soll. Dann hat er mich jetzt in der Story verlinkt und meinte, hör doch mal Nali an, hier hast du deinen deutschen Kendrick Lamar. Schöne Grüße. Entsprechend hört er gerne mal rein. Was ich dann aber am Ende genommen habe, ist ein Song, der vielleicht auch untypisch für mich wäre, aber ich habe die Nummer von Shirin David genommen. Schlechtes Vorbild heißt sie. Damit irgendwie so eine Hommage an Sido von der Schreibweise, auch ein kleines bisschen an Stan von Eminem und ist im Prinzip eine Aufarbeitung von zum einen den Kommentaren, den sie so wahrscheinlich tagtäglich hundertfach in ihren DMs bekommt und dann auch so ein kleines bisschen dem Umgang damit. Und ich würde immer wieder betonen wollen, bei aller Kritik an ihr, die laut wird, auf welcher Ebene auch immer, vom musikalischen bis zum Gesamtaußendarstellung, nutzt sie dann doch ihre Reichweite an den richtigen Stellen immer richtig, um im Zweifel dann diesem Fan und den Fans, die dann direkt sich dadurch angesprochen fühlen, eine richtige Botschaft mit auf den Weg zu geben. Und genauso habe ich diesen Song wahrgenommen. Und deshalb wollte ich den diese Woche zu meinem Song der Woche machen. Wird jetzt die Klickzahlen bei ihr nicht maßgeblich in die Höhe schnellen lassen oder verändern lassen, das ist mir schon klar. Aber es war mir von der Botschaft her wichtig, deswegen ist das mein Song der Woche.
Ja, und der Song, ich muss auch generell zu Shirin sagen, so, also ich habe auch teilweise ein gemischtes Verhältnis zu ihr, so, aber allein, also sie muss so viel aushalten, so, und also allein aufgrund der Tatsache, dass sie da ist in der Szene und einfach dadurch schon so polarisiert, so, und ich einfach merke, wie einfach sehr viele Leute nicht drauf klarkommen, dass da jetzt einfach, ich würde schon sagen, dass das, glaube ich, mit die stärkste Frau im Deutschen, also auch reichweitenstärkste ist, und ich glaube, danach auch lange nichts mehr kommen wird, so. Aber und auch so die ganzen Thematiken, von wegen sie schreibt ihre Texte nicht selbst und bla, also es hat ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt seine Berechtigung, so, aber letztlich so knallen alle, also sehr viele ihrer Songs, so, da sind so kranke Punchlines teilweise drin, so, egal ob sie die jetzt geschrieben hat oder nicht, so, aber letztlich sind da gute Songs da. Und deswegen finde ich es manchmal sehr mühselig, wenn ich manchmal unsere Kommentarspalten durchlesen muss, wenn wir irgendwas zu Shirin posten, so.
Wie steht ihr dazu? Vielleicht ein kurzes Feedback eingeholt?
Zu Shirin? Zum Ghostwriting oder zum Songwriting?
Nee, zu Shirin David im Ganzen.
Also, ich habe da keine Meinung.
Sie hat einen sehr leckeren Eistee. Nee, ich.
Also tatsächlich, das stimmt übrigens nicht.
Blueberry,
stopp.
Blueberry ist ein sehr guter Blueberry-Eistee.
Oh, nee, Digga.
Ja, gut, es ist ja. Guck mal, jetzt über Geschmack lässt sich tatsächlich nicht streiten. Mir schmeckt der. Du wolltest meine Meinung wissen, so. There you go. Nee, ich hab. Aber was so das Künstlerische angeht, ich finde sie. Sie weiß auf jeden Fall alles genauso einzusetzen, wie es für sie gut ist. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Natürlich hat man als Rapper und Anspruch so, wenn man hört, da bekommt jemand alles geschrieben oder so, ist immer ein bisschen so die Hürde, aber letztendlich macht das alles insgesamt Sinn und das entertaint mich und sie steht, wie du schon gesagt hast, für die richtigen Werte ein und daran ist nichts auszusetzen. So.
Ja. Genauso würde ich es aber auch unterschreiben. Ich glaube, es ist insgesamt ganz spannend.
Auch den Eistee.
Ja, nee, den finde ich alle eine Katastrophe. Und glaub mir, ich habe sie alle durchprobiert. Ich habe hier eine
Marge. Mir schmeckt auch nur Blueberry.
So, jedes Mal so, glaube ich.
Wir haben noch welche im Kühlschrank.
Wollte ich gerade sagen, habe bestellt und das komplette Team damit ausgestattet und gesagt, komm, probiert mal durch. Und ich finde die alle schrecklich. Den von Capital Bra, den trinke ich selber gerne. Aber die
Cherin
sind eine Katastrophe.
Ich habe von Hafti schon getrunken. Noch keinen einzigen getrunken.
Aber das, weil du Anti bist, oder?
Nee, also keine Ahnung, einfach weil, weiß nicht, es macht mich nicht an, ich weiß, keine Ahnung.
Trinkst du Eistee sonst?
Nee.
Okay, also, liebe Shirin, lieber Kapi, wenn ihr Muße habt, schickt bitte an info@drunkenmasters.com. Das will jemals eine Frage. Kann jemand durchtesten.
Stopp, wegen dem Hafti. Hat jemand den Hafti schon getrunken?
Nee, gibt's den auch schon?
Ich weiß auch nicht, wo ich meine, den bekomme, es reizt mich jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Ich hab besser
doch, ich bin voll drin. Ich muss alles durchprobieren.
Ich auch, aber wieso, gibt's den schon?
Ja, der ist schon lange
da.
Ich habe auch irgendwo vor ein paar Wochen irgendwo ein Bild von einem Shinty gesehen. Da ist jetzt noch nichts bestätigt, aber...
Shinty,
genau.
Ah, krank. Okay. Ja, aber wegen dem Hafti jetzt, das ist auf jeden Fall... den muss ich jetzt finden und trinken, weil da ist jetzt noch so eine
Shinty
kleine...
Shinty wegen Shindy, oder was?
So eine kleine... Mhm. Ja. Das hat also lange gedauert. Wow. Nee, da ist jetzt so eine Jagd damit verknüpft. So der guckt mich nicht direkt an, wenn ich in die Tankstelle oder in den Supermarkt gehe. Da ist der Dirty und da ist noch der Brattee, aber wo ist Hafti?
Ja, ich sehe gerade die Dose, das funktioniert auch nicht so, wie die das aufgebaut haben.
Der ist ja auch deutlich kleiner, als es bei Kapi und bei Shreen gemacht wurde. Das ist, glaube ich, so ein Franchise-Produkt mäßig.
Von Life. Baba Hafti. Genau. Chill Out Drink.
OG Lemon.
Mit Kusch-Terpenen.
Und CBD ist auch mittlerweile überall drin.
Oh, dieses Produkt enthält Alkohol.
Oh!
Echt? 100% stabiler Stoff. Siehst du?
Da sind wir wieder dabei.
Im Hafti ist Alkohol drin.
Da bin ich raus an der Stelle.
Im Hafti ist Alkohol drin?
Nummer 1 Premium Cannabis Eistee.
Mit Alkohol, Jungs, drin.
Und Alkohol. Ihr könnt mir erzählen, hier Amazon sagt, dieses Produkt dann hat Alkohol, darf nicht an Personen und dann gesetzt im Mindestalter. Vielleicht ist es auch.
Mich wundert es, dass Chatano nicht seinen eigenen Diesel oder Benzin rausbracht hat, so wie die Teile da jetzt stehen.
Schön gesehen. Ey, ich warte auch noch so viele gute Produkte. Ich habe da noch ein paar Ideen. Also,
ja, hau mal eine raus.
Kann ich nicht machen. Ich freue mich auf Autopolitur von Rappern.
Oh, Autopolitur.
Und zum Beispiel.
Das könnte bei Bones Sinn machen.
Ja.
Ich glaube, der hat die Autopolitur-Fans on lock.
Ja, das ist auch schön gesehen. Das könnte ganz gut funktionieren. Aber vielleicht auch so eine Küchenmaschine.
Küchenmaschine.
Ja.
Zum Weedgrinden, oder?
Ja. Einfach so eine Allzweck-Küchenmaschine. So. Ich meine, stellt euch das mal vor. Wie heißen diese Dinger? Thermomix? Thermomix kostet über 1.000 Euro. Die Marge, die da drin steckt.
Ich glaube aber...
aber dafür ist die Zielgruppe zu jung.
Ja, ich Moment. Rapper, wenn RapperInnen eins nicht machen, dann kochen. Also dann können sie doch hervorragend ein Produkt promoten, indem sie sagen, Bros und Sis da draußen, ihr seid genau solche Honks wie ich in der Küche, also benutzt meinen Kapi 2000 und macht euren Döner zu Hause selber.
Das muss einfacher sein, das muss eine Mikrowelle sein. Dass da einfach, du kannst dir die Mikrowelle von Capital Bra kaufen mit so einem Kapi Pizza Abo.
Oh, ja.
Dann kostet dir die Mikrowelle und zahlst noch 10 Euro im Monat und kriegst die Pizza immer dazu geliefert.
Und wenn du jetzt schlau bist, dann machst du die Drunken Masters Mikrowelle und würdest vorher Deals mit der Kapi-Pizza und den Chatar-Köfte aus und hast quasi lieferst alles mit.
Stimmt.
Okay.
Und den Rahmen von Franz Pi.
Was macht Franz Pi einen Rahmen?
Ja, gibt noch eine Rahmensorte von Franz Pi.
Wow. Jesus Christ.
Man. Und Steckdosen, Designer-Steckdosen.
Alles ist Designer.
In diesem Sinne. So, wir haben immer noch eine News der Woche und ich habe keinerlei...
Wir haben immer noch mein Release der Woche. Das haben wir
nicht
vergessen.
Haben wir auch noch nicht. Krass,
genau,
okay.
Genau. Bevor wir dazu kommen, welche Songs ich auch noch sehr gut fand. Amivu, Quam und Tom Hanks, Liz, Shireen, Bad Moms J. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen, aber ich glaube RGB1 oder RGB1. Summer Jam hat mich auch unterhalten. Lolito, Kane 1.3 kann ich davon nicht. Aber letztlich fiel die Wahl auf 3+ mit Phase 2. Denn der Song ist so ein bisschen wie wenn man eine offene Wunde hat und dann eine Tonne Salz reinkippt. fand ich sehr, sehr nice. 3+ kotzt sich nämlich wunderbar über Dinge aus, die ihn stören. Und das habe ich sehr gefühlt. Und ich habe einfach mal auch so aufgeschrieben, was er so thematisch alles droppt. Es geht um Streaming-Einnahmen eines kleinen Künstlers, über scheinheilige Cancel-Culture, über Nazis im Bundestag, das Patriarchat, Dieter Nuhr darf auch nicht fehlen, Julian Reichelt, Polizeigewalt, fest verankerte rechte Strukturen im öffentlichen Dienst, die teilweise harte Ideenlosigkeit vieler Artists in der Szene, Deutsche Wohnen, den NSU, den Mord an Uri Jalloh, Anschläge in Kassel, Halle und Hanau und Sexismus in der Gesellschaft und der Rap-Szene. Habe ich sehr gefühlt.
Die wie lange geht der Song? Also?
Der Song dauert, glaube ich, 4 Minuten. Auf 4 Minuten auf jeden Fall länger als so ein normaler 2 Minuten 30 Streaming-Song. Mhm. Hooks auch ziemlich nice, habe ich gefühlt. Denn da geht's so irgendwie, ja, man redet sich nämlich die ganze Zeit ein, dass das so eine Phase ist, dass irgendwann die Nachrichten mal wieder besser werden. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wann kommt Phase 2? Und das frage ich mich manchmal auch. Kein Wohlfühlsong, fand ich aber wichtig und auch, also einfach auch starke Lines. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch gerne noch ein paar Lines zitieren, denn ich habe mir tatsächlich auch sehr viele rausgesucht. Aber müsst ihr jetzt
schon ein bisschen drauf haben. Ich habe schon beim Zuhören auf jeden Fall, also was war anstrengend. Jetzt bin ich gespannt, also, wie deine Zitate laufen.
Ich hatte seinen Twitter-Account auf jeden Fall vor Augen.
Okay, ja, ganz liebe Grüße. Ich schätze den wirklich, auch für diese Knurrigkeit, die er hat. Auf 4 Minuten 30 ist das halt schon viel. Das ist echt schon, das wird anstrengend, aber ich bin gespannt.
Okay, dann fange ich mal an. Ihr wollt was Kontroverses? Es gab eine Entnazifizierung. Und du musst diesen Song hier jetzt 1000-mal streamen, damit ich brutto um die 4 Euro verdiene. Ich will gecancelt werden aus Karrieregründen, sitze dann in jeder Sendung rum und rede Dünnschiss, von wegen Künstler und Redefreiheit und Cancel Culture mein Gesicht auf jedem Cover. Und wo wir schon dabei sind, ich wünsche der Polizei eine Lohnarbeit, zum Beispiel beim Müll. Der Unterschied von meiner Kontroverse und deiner Kontroverse ist, dass ich danach meinen Job loswerde, keine Sondersendung kriege und mein Konto leer ist. Und wie Deutschrap nach den Regeln spielt, das macht schon depressiv. Und für deutsche Wohnen enteignen und dass ihr die NSU-Akten freigibt und wo wir schon dabei sind, Uri Jalloh, das war Mord, Kassel, Halle, Hanau und so weiter. Feminist steht in euren Bios, aber eure Ex-Freundinnen wissen es besser.
Also, es ist... Ich glaube, es ist alles richtig, was er sagt. Ich glaube, ich kann da sehr viel unterschreiben, aber ich glaube, ich habe auch in der letzten Zeit innerhalb von 20 Sekunden selten so eine Reizüberflutung reingefallen bekommen, wie gerade eben.
Aber ist es nicht auch ein bisschen traurig?
Bitte?
Weil letztlich ist es ein viel, also weiß ich, früher.
Nein,
ich
absolut. Weiß,
wie lange
absolut.
Waren früher die Alben? Mindestens eine Stunde, aber
ja, auf jeden absolut. Fall länger. Voll. Aber alle Themen, die er jetzt hier anspricht oder die du jetzt in seinem Namen angesprochen hast, sind natürlich sehr emotional aufgeladen und es schießen einen direkt Bilder und auch Diskussionen, die man vielleicht hatte, in den Kopf. Von daher war es und ist es auf jeden Fall reizüberflutend. Aber
der Markt hat uns gefickt.
Ich versuche trotzdem nochmal so ein bisschen auf die News der Woche hinzuleiten, denn die ist nochmal zum Abschluss ein Thema, das es ein bisschen in sich hatte. Wir sind auch schon recht lange heute, das freut mich richtig. Mhm. Aber trotzdem möchte ich die News kurz mit anbringen, weil sie nicht ganz ohne war. Denn ihr werdet es alle mitgekriegt haben. Wir haben über zeitlose Kunst gesprochen, über Künstler, die das auch zum Beispiel schon geschafft haben. Sprechen wir jetzt über einen, vor allen Dingen über Travis Scott, der, finde ich, etwas, wer ihn mal live gesehen hat, geschafft hat, was x-fach in der ganzen Welt versucht wurde zu kopieren, und zwar dieses Live-Erlebnis nochmal in den 2010ern, 2020ern nochmal auf ein anderes Level zu heben. Mhm. Das wiederum hat dazu geführt, dass es auf dem Astroworld Festival jetzt die schlimmste aller Überspitzung dieser Situation gegeben hat, indem es viele Tote genau bei diesem Konzert gegeben hat. Kuba, kannst du kurz nochmal zusammenfassen? Die meisten werden es mitgekriegt haben, aber vielleicht kurz auch nochmal für die Runde zusammenfassen, was da passiert ist und wie der Stand der Dinge ist.
Ja, safe. Also am 5. November, vor knapp 2 Wochen, fand das zweitägige Festival in Travis' Heimatstadt, in Houston, in Texas statt. Das findet seit 2018 statt. Da waren rund 50.000 Besucher da. Vor der Bühne wurde es aber anscheinend viel, viel zu eng. Die Besucher haben sich nur so gequetscht, würde ich sagen. Das alles resultierte dann letztlich in einer Massenpanik, bei der nach aktuellem Stand 10 Menschen ihr Leben verloren haben. Dazu gibt es, glaube ich, über 300 Verletzte. Das Festival wurde auch am Freitag ist das alles passiert, am Samstag hätte das noch weitergegangen, aber ist dann natürlich abgesagt worden. Gegen den Rapper und Veranstalter Live Nation laufen aktuell mehr als 100 Klagen, Tendenz natürlich steigend, da werden wahrscheinlich noch einige dazukommen. Gott und die Welt hat sich zu dem Thema geäußert, auch Travis Scott natürlich hat sein Beileid bekundet. Dann gibt's auch noch die interessante Information, dass Troy Finner, seines Zeichens Polizeichef von Houston, im Vorfeld mit Sicherheitschefs und Travis Scott gesprochen hat und auch Bedenken über die öffentliche Sicherheit geäußert hatte. Aktuell gibt's jetzt aber auch nicht so viel zu vermelden. Denn Ermittlungen laufen natürlich noch. Das FBI ist mittlerweile auch involviert. Travis Scott hat auch schon bekannt gegeben, dass er für die Beerdigungskosten der Opfer aufkommen wird und versprach auch darüber hinaus finanzielle Unterstützung für die Angehörigen. Und außerdem bietet Travis zusammen mit BetterHelp, das ist ein Netzwerk für professionelle therapeutische Unterstützung, allen BesucherInnen des Festivals kostenlose psychologische Unterstützung an. Wobei ich da auf jeden Fall nochmal anmerken würde, dass das für mich einen kleinen faden Beigeschmack hatte, weil das irgendwie so ein Monats-Trial ist und das hatte für mich so ein bisschen den Charakter eines Promo-Deals, aber das ist auch nur meine Meinung dazu. Ja, schrecklich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da braucht man gar nicht so zu viel sagen. Ich hoffe einfach nur, dass sowas nie wieder passiert und auch irgendwie, dass wenn wir auch mal wieder auf Konzerte gehen, dass wir auch irgendwie, also klar, jeder von uns liebt Moshpits, aber sowas darf niemals passieren. Also, nee.
Habt ihr eine Empfindung dazu?
Also ich fand das sehr, sehr, mich hat das sehr berührt und ich konnte mir da auch nichts dazu anschauen. Also also da ging ja dann voll viel so links rum und ich konnte mir das alles nicht anschauen. Also das, sowas trifft mich dann schon immer irgendwie. Also ich habe alles weggeklickt und ich habe eins gesehen, wo so irgendwie die Reseller den Merch-Stand gebumrushed haben jetzt. Also wie die da einfach so diesen Merch-Stand überfallen haben und versucht haben, irgendwie da Sachen zu kaufen und dass da schon irgendwie so eine Panik gab. Aber ich habe alles irgendwie versucht, mir das nicht reinzuziehen, weil mich das immer irgendwie mitnimmt und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, so hey, das sind so ein bisschen auch die Geister, die er rief, so hart wie es klingt. Also er hat Songs, wo er sagt, ey, it ain't a mosh pit if no injuries. Oder wie Feli, du weißt bestimmt, it ain't no mosh pit if there are no injuries oder irgendwie sowas. Also
ist irgendwo so die letzte dann halt Konsequenz. Sowas
passiert, ist irgendwie, weiß nicht, hat so ein bisschen herausgefordert vielleicht auch, aber im Endeffekt kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt der Moshpit an so einer Sache schuld ist, sondern einfach, dass da halt eine Riesenmasse an Leuten ist, die irgendwie unkoordiniert sind und die dann halt einfach in eine bestimmte Richtung drücken. Also ich hatte auch direkt dann, als ich das gehört habe, so Flashback, weil ich habe damals live die Love Parade im Fernsehen gesehen, als es passiert ist damals. Also ich war, da so vorm Fernseher und war so, oh, nice Love Parade, und habe es so angeguckt und dann hat man da irgendwie so gemerkt, oh, das läuft da auch irgendwie aus dem Ruder und da ist irgendwas falsch und ich hatte da direkt dann wieder diese Bilder vor meinem Auge, wie die Leute da an diesem Tunnel bei der Love Parade, wie es da eskaliert ist.
Ja, so. Heftig.
Also wie gesagt, das ist irgendwie das.
Ja.
Also das ist vielleicht nicht die beste Art, damit umzugehen, das zu ignorieren, aber ich mache mir da zu krass den Kopf das geht mir so sehr nah, auf jeden Fall immer. Solche Storys.
Ja, also ich habe bloß ein Video gesehen, wo die Ambulanz versucht hat reinzufahren und dann haben Leute auf dem Auto quasi getanzt. Es ist halt ein unfassbares Versagen von allen Beteiligten. Ich glaube, Travis kann sich da auch nicht rausnehmen. Natürlich ist man als Künstler auf der Bühne in einem komplett anderen Film. Aber du stehst halt da trotzdem. dafür mit deinem Namen. Und wenn es jetzt nicht die Sache ist, die live passiert ist, sondern die ganze Organisation, die vorher schiefgelaufen ist, wo du letztendlich dann auch mit hauptverantwortlich dafür bist, dann musst du dafür halt dann gerade stehen. So. Und Joe meinte gerade auch schon so, er hat es irgendwie ein bisschen herausgefordert. Ja, irgendwie ist das halt die letzte Konsequenz, ne? Muss man auch ehrlich sagen. So scheiße das klingt, aber ja. Wenn man vorher in Kauf nimmt, so wenn du drüber lachst, dass sich jemand, keine Ahnung, den Knöchel bricht oder im Moshpit umfällt und 30 Leute rennen über ihn drüber, was jetzt auch ehrlich gesagt, wenn wir live sind, also wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es so ruhige, ich heb die Hand hoch, Shows sind so.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so, dass das im Moshpit passiert, ja. Oder dass der Moshpit so der Auslöser dafür ist, weil jeder, der in so einem Moshpit ist, der weiß ja, worum es geht und ja, ist so voll. Ein bisschen, das ist nee, ja so ein bisschen
nee, also Massenpanik
einvernehmlich, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ja. Ich glaube, also ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass das.
Ja, so eine Massenpanik entsteht ja meistens auch daraus, dass tatsächlich einfach unfassbar viele Leute auf unfassbar wenig Platz sind. Die ersten bekommen Symptome, dass sie halt keine Luft mehr bekommen Panik. Und das grassiert dann, Leute wollen so schnell wie möglich irgendwo hin. Und wenn das halt dann eine Masse von 50.000 Leuten ist oder in dem Teil dieser Crowd dann passiert, dann ist sich jeder sich selbst der Nächste so. Und aber ich hoffe, dass das trotzdem in aller Gänze aufgeklärt wird und dass man da auch von Veranstalterseite her, weil da hat man ja auch viel gehört, ne? Gelände war viel zu klein für diese Anzahl von Leuten und man darf auch nicht vergessen, so dieses ganze Rager-Ding. Ja, also bei Travis Scott auf den Konzerten, das sind Rager. Wer sich nicht bewegt so oder wer da nicht mitmacht, so der wird grundsätzlich immer ausgegrenzt. Das man lernen muss, mit solchen Crowds umzugehen und vor allem auch mit dieser Art von Ekstase umzugehen. Und da ist es dann halt einfach so, dass du viermal so viel Security brauchst. Mhm. Und dass du vielleicht drei Wellenbrecher brauchst. Und dass du nochmal, ne?
Ja, dass
schade,
vielleicht
dass es Tote
unterschiedliche Maßstäbe gibt. Also dass ja, es voll. So den Maßstab gibt, okay, es ist jetzt irgendwie ein Techno-Festival mit 10.000 Leuten oder es ist ein Hip-Hop-Festival mit 10.000 Leuten. So, ja. Weißt du, wie ich meine? Dass man sagt, so, hey, es ist so, wenn ein Hip-Hop-Festival ist mit 10.000 Leuten, braucht man da irgendwie mehr Wellenbrecher und Security als wie jetzt bei einem Techno-Festival. Oder man sagt generell einfach, man ändert die Maßstäbe oder diese Normen, wie viel Sicherheitspersonal da sein muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt irgendwie zumindest in Amerika da eine Debatte aufmachen wird, die auch Regeln oder Richtlinien ändern wird. Kann ich mir schon vorstellen.
Aber um das Thema, das Wichtigste, was bei dem Thema zu sagen ist, auch wenn das natürlich aus so einer Entfernung und mit so einer Distanz prinzipiell vielleicht ein bisschen verwaschen klingt, aber die Gedanken sind auf jeden Fall bei den Familien, wo einfach Kids gestorben sind auf einem Konzert und dass man sich solche Gedanken jetzt machen muss, ist unfassbar schlimm und alles, was darauf aufbaut, muss immer im Geiste dieser Konsequenz gemacht werden, dass einfach Menschen dabei gestorben sind. Das ist halt unfassbar krass.
Ich habe, wie wahrscheinlich viele andere auch, mir Look, Mom, I Can Fly als Doku angeguckt, so ein bisschen über die Faszination Travis Scott, die 2019 rausgekommen ist. Könnt ihr bei Netflix sehen. Und habe im Vorfeld hiervon auch nochmal den Trailer angeguckt und einfach nochmal ein paar Bilder gesehen, inklusive dieser Worte, die Fans ausgedrückt haben mit er hat mein Leben verändert und ich bin ihm unheimlich dankbar, weil er mich gerettet hat. Und dann siehst du die Ekstase, die durch die Massen geht. Das ist schon ein Künstler, der, glaube ich, was eben dieses exzessive Feiern eines Moments, eines Konzerts so auf die Spitze getrieben hat, dass es ihm jetzt halt an dieser Stelle halt auf dieser Spitze halt ein bisschen dünn geworden ist und er jetzt wahrscheinlich aus einer Konsequenz heraus, nämlich voll bei dir, Joe, sicherlich eigene Konsequenzen tragen wird und damit auch das ganze Spiel sich hundertprozentig verändern wird, denn das
ja,
wird
also
es nicht
war
nochmal
ja
so geben.
Mit der Love Parade war das ja, glaube ich, auch so, dass dann gesagt wurde, ey.
Die waren dann einfach erstmal tot, auch für eine gewisse Zeit.
Wie bitte?
Sie war dann ja auch erstmal tot für eine gewisse
ja,
Zeit.
Ja, nee, aber ich meine jetzt so Regelungen, die es gibt, so wie müssen Wege sein, wie groß müssen Wege sein, wo könnten Nadel entstehen, wo Leute zu drücken anfangen und so. Ich glaube, da wurde sehr, da wurden einige Richtlinien und so auch geändert dann in der Konsequenz aus diesem Unfall.
Auch in dieser Doku sind aber auch schon Leute ohnmächtig aus dem Publikum gezogen worden, ne? Und dann steht er vor.
Ja, also das, da, das klingt jetzt hart, aber das passiert. Ich meine, das sind junge Leute, die stehen 10 Stunden an, rennen dann vor an die Bühne und stehen dann da 5 Stunden, bis Travis Scott auf die Bühne kommt, weil die in der ersten Reihe stehen wollen. Die trinken nichts, weil die den Platz in der ersten Reihe nicht hergeben wollen oder weil die nicht aufs Klo gehen wollen und lauter solche Sachen. Also da kann jetzt bei sowas per se jetzt Travis Scott auch nichts dafür, dass die Leute dann halt so verrückt und unvernünftig sind, sage ich jetzt mal, dass die dann halt ohnmächtig werden. Aber es muss einfach für die Sicherheit gesorgt werden, dass wenn da einer ohnmächtig ist, dass da 2 Securities stehen, das sehen, den rausziehen und versorgen.
Wir hoffen, dass da auf jeden Fall Antworten gefunden wird, denn dafür habe ich auch immer meiste Sorge, dass am Ende auch vieles nicht beantwortet bleibt. Ich hoffe, dass dem hier nicht so ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich Travis Scott und Umfeld schon der Verantwortung bewusst sind und sie auch entsprechend versuchen zu tragen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Ja.
Wir haben zum Schluss noch immer Hausaufgaben. Ihr beide müsst uns eine mitgebracht haben, die wir gleich kriegen. Eine muss vor 2005 sein, die kriegt Kuba mit nach Hause. Eine nach 2005, die kriege ich mit nach Hause. Und wir haben 2 Hausaufgaben gehabt von letzter Woche. Kuba, willst du anfangen?
Yes, kann ich gerne machen. Mein Song war Ass on Your Shoulders von Busta Rhymes. Den hat mir Talkie Talk gegeben. Schöne Grüße an dieser Stelle. 2001 erschien auf seinem 5. Album Genesis. Song ist produziert von Battlecat, der unter anderem auch für Tupac, Snoop Dogg und Exhibit produzierte. Auf dem Song befindet sich eine gesungene Hook von Cocaine, den ich davor nicht kannte. Inhaltsschwer ist der Song jetzt auch nicht sonderlich. Ich sag mal so nett ausgedrückt, geht es darum, wie Busta Rhymes nach einer Clubnacht eine Frau abschleppt. Beat hat mir sehr gefallen, ist sehr nice, sehr oldschoolig. Busta float auch sehr nice durch den Song. Hat mich unterhalten, aber am Ende des Tages auch nichts Großartiges Besonderes. Ich muss auch sagen, ich habe auch kein großartiges Verhältnis zu Busta Rhymes, aber...
Aber das Album ist krass, ich liebe das. Das ist doch das, wo Break Your Neck drauf ist. Und dieses krasse Intro, The Genesis. Und dann kommt dieses Everybody Rise. Ich höre das immer noch. Ich höre das voll oft, das ist voll das geile Album. Ja, das solltest du auch machen.
Also, ja, dann...
Meine Hausaufgabe.
Jetzt nochmal. Du wolltest mir auch ursprünglich noch eine Busta Rhymes Hausaufgabe aufgeben, aber wir haben uns dagegen entschieden. Weil wir die heute schon hatten. Aber ja, safe. Also ich bin halt auch erst 25. Es gibt einfach auch ein paar Diskografien, Legacies, die ich noch nicht so durchgeblickt habe. Aber ich speichere mir das einfach mal direkt ab. Danke.
Das ist ein geiles Album. Ich mochte das sehr.
Ja, ich das Album weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Müsste ich nochmal in Ruhe hören. Ich habe es auf jeden Fall nicht so oft gehört wie du seitdem. Ich liebe halt Busta Rhymes. Und in der Dekade vor Travis Scott war Busta Rhymes derjenige, der live die Dinge gemacht hat, die einfach auf Vorbühnen einfach dafür gesorgt, dass die Leute durchgedreht sind.
So es war aber nie Busta Rhymes alleine. Der hatte immer so einen Sidekick, der hieß oder heißt Spliffstar.
Genau, und die beiden zusammen. Und
die in Kombi, die waren es einfach.
Ist nicht also gestorben?
Das war echt.
Busta Rhymes und Spliffstar und Spliffstar und Method Man Redman. Das waren in der Travis Scott Ära die beiden.
Ist der Sideman von Busta Rhymes nicht gestorben? War da nicht irgendwas?
Boah, wie bitte?
Ist dieser Sideman nicht gestorben, dieser...
Der Sidekick von ihm, der Spliffstar? Nee, ich glaube nicht.
Okay, gut. Fake News, sorry.
Ich glaube, der ist immer noch am Start, wenn Busta Rhymes so spielt. Der ist immer noch am Start, Also Spliffstar war jetzt nie irgendwie großartig Rapper, der war immer so der Sidekick von Busta Rhymes.
Und ey, aber das war zwei Solo, oder ein Soloalbum, glaube ich, ein halbes, oder? Na, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, genau.
Der ist auch in den Videos immer neben Busta Rhymes.
Ja.
So bei Touch It und so, der am Anfang, wo diese Mädchen so dancen, schaut euch das an, das ist geil.
Ich wollte aber auf jeden Fall nochmal sagen, ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis ich in dieses Album reinhöre, denn es sind 21 Songs, hat eine Spieldauer von 81 Minuten. Thema Reizüberflutung.
Was, das Genesis-Album?
Ja.
Von Busta Rhymes.
21 Songs, 1,21.
Es war damals wahrscheinlich noch ein kurzes Album.
Danach hat Massiv dann die 30-Track-Alben quasi erfunden. Mein Song der Woche war Hustlin' von Rick Ross, aufgegeben von Dexter.
Auch geil.
2006, Port of Miami. Und es ist für mich so ein Masterpiece of Rap-History, dass es eigentlich Blasphemie wäre, zu viel davon erklären zu wollen, außer dass wahrscheinlich jeder Everyday I'm Hustlin', 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 Everyday I'm Hustlin' kennt. Kuba will sich schon melden. Was hast du?
Ja, kannst du es mir erklären? Weil also ich hab kein großartiges Feld zu Rick Ross. Und ich habe mich gefragt, warum ist das... Okay, ich gucke mich schon so ein bisschen.
Officer Rick. Könnt ihr ihm das erklären?
Ey.
Sagen wir mal so, als ich mich angefangen habe, mit Rap zu beschäftigen, dann habe ich Rick Ross in Flair-Interviews gehört.
Du, das Ding...
Vielleicht
das
lag
es
auch daran.
Ja, das Ding war einfach das Gefühl von, da ist dieser Typ aus Miami, der ist richtig krass. Der ist richtig krass, Alter. Mhm. Ja, und der sieht richtig krass aus und guckt dir mal die Statur und den Bart und Maybach-Music und das ist alles so Movement und bam und da kommt richtig so eine Schelle.
Und er kennt wirklich diese Kokain-Dealer.
Ja, und der war schon krass. Und der war wirklich, war der wirklich 10 Jahre im Knast, Alter? Ist der wieder da? Und am Ende
das stimmt das. Das war so sehr mystisch am Anfang. Das war so ein bisschen wie mit 50 Cent, oder?
Ja,
obwohl deswegen der war schon so ein bisschen
vergleichbar geschossen. Aber war Rick Ross nicht sogar mal eine Zeit lang Gefängniswärter? Oder
ja, genau, ist das Officer Ricky. Das ist der Mythos bei Rick Ross.
So. Er war im Gefängnis, aber halt als Wärter.
Mit Kollegen kann man das vergleichen.
Aber es gab ja dann auch so legendären Beef zwischen Rick Ross und 50 Cent, wo 50 Cent ihn immer Officer Ricky genannt hat.
Ja, genau. Und, so. Okay, und trotzdem zitiere ich an dieser Stelle immer wieder gerne, who the fuck you think you fucking with, I'm the fucking boss, 745, why don't I, that's fucking Ross. Jeder, der ihn kennt, freut sich drüber, weiß genau, was ich meine. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich nur an die Zeile denke. Und wer es nicht fühlt, sag mal so, der soll.
Wir hatten das produziert. Cool and Dre, oder?
Ja. Ja, also die waren da oft mit am Start auf jeden Fall. Yeah. Die hatten so kranke Rolls
von ihm Royce, selber und Maybachs, The Runners, Mann. Hat die Redaktion rausgefunden. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hat mich auch nie wirklich interessiert. Aber krass, dass du das natürlich so vertragst, logisch. Ich finde es auf jeden Fall Leute, in so einem Top 50 All-Time US-Rap-Songs 100%ig mit dabei. Ich würde die Spanne sogar kleiner machen. Aufgrund des Einschlags, den das Ding in dieser Dekade 2000er hatte. Für US-Rap. Ich bin gespannt, was ich jetzt kriege und was Kuba jetzt kriegt.
Ja, Nico kriegt von Feli, ich krieg von Joe.
Okay. Gut, Nico, machen wir dir gleich weiter. Ich habe vorhin schon das Free Black Album angesprochen aus 2016 und ich gebe dir das Intro Never Know von Black, geschrieben Sex Lack, falls du das noch nicht. Genau. Da ist man auch immer, gibt's ein witziges Video auf YouTube, wo Leute versuchen, diesen Namen auszusprechen. aber er heißt tatsächlich Black. Das gebe ich dir mit.
Never Know, meinst du,
ne? Genau, Never Know. Mhm. Und generell dieses Album, wenn dir das als Referenz dann noch wichtig ist, wenn du es noch nicht kennst, das wäre jetzt die Frage.
Ja, das ist ganz interessant. Es ist einer dieser Künstler, die ich nicht so erschlossen habe.
Geil. Also und erschlossen, obwohl
ich
nicht
schon
kennst.
Oft davon gehört habe, dass ich mir das unbedingt anhören soll.
Black ist so krass, Alter. Okay.
Ja. Also ich habe das aber auch null auf dem Schirm. Alle sagen nur, ja, so geil muss man hören, aber
ja,
ohne,
Joe
bisher
auch
ohne
hören.
Mich.
Ja, das ist meine Hausaufgabe auf jeden Fall.
Ja, finde ich aber total gut. Und ehrlicherweise, das ist zum Beispiel, um den Ursprung von dessen zu haben, worüber wir heute den ganzen Tag gesprochen haben, ich selber als so, ne, dann hier Musikjournalist, irgendwann an der Stelle so, hab irgendwann aufgehört, diesen Kampf durchhalten zu wollen, bei allem überall dabei zu sein, weil ich das alles gar nicht gleichzeitig so kapieren kann und freue mich mittlerweile, dadurch, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen kann, auch immer wieder so Dinge zu entdecken, wie besagte UK-Nummer, wo ich einfach so, als ich da in London war eine Woche, einfach gefühlt jeden Tag 5 Stunden durch UK-Sachen gehört habe und auf einmal für mich neue Dinge entdeckt habe und mir eine Playlist zusammengestellt habe mit Sachen, die ich viel, viel gern lieber höre als alles bei Deutschrap in den letzten 2 Jahren gefühlt. Und genauso ist zum Beispiel Black ein Kanzler, den ich habe. Dave habe ich aus UK mir noch auf der Liste mit draufgenommen, dass ich den hast du vorhin auch zum Beispiel erwähnt. So, ja. Und ich habe mich das erste Mal in aller Ruhe mal mit Griselda beschäftigt und habe wirklich mal versucht zu kapieren, was die Leute jetzt, was das wirklich das Phänomen darin ist und warum das der neue Wu-Tang Clan ist und so. Und so freue ich mich immer wieder über solche Entdeckungen und ehrlicherweise auch aus diesem Format hier heraus. Deswegen Hausaufgabe nehme ich mit und ich nehme mir auch mit, dass ich versuche, möglichst viel von der kompletten Diskografie durchzuhören.
Ich habe ganz kurz noch Shoutouts an dich, weil du jetzt das dritte Mal, glaube ich, das erwähnt hast, dass du in UK warst. Ist eine sehr coole Doku geworden. Deine Drill-Doku.
Ja, gerne, freut mich, dankeschön.
Musst du mir sagen, was? Eine Drill-Doku hast du gemacht?
Ja, wir haben es für Arte haben wir es gemacht. Das war übrigens nicht der Grund, warum ich jetzt da war, sondern ich war wegen der NFL da. Okay. Aber davor war ich in London wegen dem Drill-Ding und da haben wir nämlich Drill aus im Prinzip UK, Deutschland, USA und Frankreich kurz betrachtet. Sehr nice. Und quasi die Zusammenhänge geschaffen. Bei Arte. Kann dir gerne den Link nachher schicken, das ist auf jeden
Drill
Fall.
Drill ist irgendwie crazy.
Ja, und ey, ganz Retalk, ich habe da ja Digga D kennengelernt quasi, ne? Und da kurz ein bisschen so ein Interview geführt. Und ich fand die Geschichte ziemlich krass und ziemlich faszinierend. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber dann doch irgendwo in London durch so Seitengassen, wo es ein bisschen dunkler ist, mit der Mucke auf den Ohren zu gehen oder an irgendeiner U-Bahn-Station zu sitzen und auf einen scheiß Zug zu warten, lässt diese Musik sich ein kleines bisschen anders anfühlen. Und da habe ich es noch ein bisschen mehr kapiert und diese auch die Faszination dafür verstanden.
Das Krasse an Drill ist irgendwie, dass in UK die mit Drill angefangen haben, oder?
Ja, also so. Nee, Chicago.
Ich dachte ja, und dann, dass dann die in Chicago angefangen haben, auch Drill zu machen und dass es dann wieder zurückging und dann wieder in UK daraufhin auch wieder neuer Drill gemacht wurde, oder? So war das doch, es ging so ja. Hin und her, also da sind die Einflüsse irgendwie und die Kultur ist da irgendwie krass, das hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, das finde ich geil.
Vor allen Dingen, weil, und das muss man an der Stelle mal auch mal sagen, dass es halt eine gewisse Glorifizierung in der Musik gibt, die hier aber wie in keiner anderen Musik aktuell, finde ich, so, also das gibt's vielleicht, keine Ahnung, im Dancehall noch, dass diese Nähe von der tatsächlichen Gewalt, die in deinen Songs beschrieben wird, einfach gegenwärtig ist, ne? Also, dass die Bushaltestelle, an der letzte Woche gerade das Gangmitglied von einer anderen weggemacht wurde, dass ich da jetzt hingehe und dann mein Video drehe und ich dann quasi der Nächste bin, der in zwei Wochen dann tot ist und so. Also, das ist schon heftig. Und wenn man das noch mit einbeziehen lässt in die Mucke, die man da hört, und dann sind genau Chicago und London diese beiden Epizentren, die dafür sorgen, dass es halt auch einfach eine Brutalität hat, die aus dem Herz gesprochene, echter Kampf auf der Straße ist, den du nicht vergleichen kannst mit dem, wie in Frankreich und Deutschland es im Prinzip als musikalisches Stilmittel verwendet wird. In Frankreich natürlich auch noch mit einer größeren Härte, die stärker ist, aber auf gar keinen Fall mit den Umständen zu vergleichen, wie das in Deutschland produziert wird. Und das macht diesen ganzen Drill noch wieder unterschiedlich.
Yes, sollen wir mal zu meiner Hausaufgabe kommen. Ich habe den Song Gossip Folks von Missy Elliott und Ludacris für Kuba dabei.
Erklär kurz, warum, bevor ich anfange mitzusingen.
Weil ich eigentlich einen Busta Rhymes Song hatte und mir schnell irgendwas anderes suchen musste. Und dann den habe ich auf Spotify so eine Playlist eingegeben, 2005 Hits. Und da war das irgendwie, habe ich so geguckt und habe den angeklickt und war so, boah, das war ein geiler Song.
Kannst du den Ludacris-Part auswendig?
Nee. Leider nicht.
Okay, jetzt du, Nico. Nee,
aber Ludacris-Parts waren immer so ein Ziel, vor allem im Club auf sie immer mitrappen zu können. Und du kannst sie halt nicht rappen, das funktioniert halt nicht irgendwie, weil der einfach ein Tick zu schnell ist.
Ja, aber das ist irgendwie so ein geiler, ich glaube sogar Timbaland-Beat und das Megasong. Irgendwie,
ja, voll.
So ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Wir könnten noch eine andere Diskussion aufmachen, die so ein bisschen, inwiefern, das haben wir mit Dexter letzte Woche, inwiefern, und mit Talkie Talk, inwiefern die Stimme eigentlich nur ein weiteres Instrument ist auf dem Beat, weil der Beat sowieso wichtiger ist als der Rap. Und Ludacris ist für mich so die fleischgewordene weitere Ebene, die du brauchst, damit ein Song geil klingt, auch zumindest aus der Zeit, ohne dass es ganz so wichtig ist, worüber er eigentlich rappt.
Weil ja, das ist bei Missy Elliott aber irgendwie auch so.
Ja.
Missy Elliott ist halt irgendwie auch
Twister.
Krasse Stimme und krasse Flows und ist eigentlich gar nicht so wichtig, was sie sagt. Es klingt einfach cool.
Ja, ich fühl's, ich fühl's, ich fühl's. Du wirst Spaß haben mit der Nummer, ey.
Ja, ich freue mich.
Und ich hatte Spaß an der Sendung heute. Vielen, vielen Dank. Und schade ein bisschen, Joe, dass du so wenig geredet hast, aber es war bestimmt,
dass du dabei warst. Ey, checkt alle das Felly-Album ab. Das müssen wir hier nochmal hier Werbung machen.
Ja, aber deswegen seid ihr hier. Das ist ja das
genau. Freitag, 19.11. Yeah.
Ich will's hören. Ich würde es hören, ich würde es in aller Ruhe hören. Ich setze mich gleich ins Auto und vielleicht, ach nee, haben wir es noch nicht raus, kommt erst Freitag raus. Haben wir es irgendwie geschickt bekommen, schon gehört.
Ich hab's, da müsstest du es eigentlich auch haben.
Okay, dann höre ich mir das gleich mal in aller Ruhe an.
Sweet.
In diesem Sinne, Leute, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr da draußen dabei wart. Das war der Wechsel Stammtisch. Nächste Woche neue Folge mit neuem Glück und viel Spaß und der Antwort auf die Hausaufgaben von heute. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphrasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.